ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Das wird man ja wohl nicht sagen dürfen. Das Unwort des Jahres.
Heute wird mal wieder in Marburg das Unwort des Jahres gekürt. Das ist eine Aktion von Sprachwissenschaftlern und Sprachwissenschaftlerinnen, die immer wieder bundesweit für Aufsehen sorgt. Aber warum gibt es diese Aktion eigentlich? Also was ist das Ziel? Und wie werden die Wörter eigentlich ausgewählt? Die Einzelheiten hat Sonja Forate für uns.
Ampelkrach, D-Day, Technologieoffenheit oder kriegstüchtig. Das sind nur einige der Begriffe, die im vergangenen Jahr Schlagzeilen gemacht haben und die mögliche Kandidaten für das Unwort des Jahres 2024 sind. Eine Jury, die überwiegend aus Sprachwissenschaftlern besteht, kürt das Unwort des Jahres seit 1991. Die Jury arbeitet ehrenamtlich aus Interesse an der Sprache. Dazu Konstanze Spieß, Sprecherin der Jury.
Wir fragen, mit welchen sprachlichen Mitteln, also mit welchen Wörtern, mit welchen Formulierungen gegen sachliche Angemessenheit und Humanität verstoßen wird. Und dabei sind wir natürlich auf die Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen, denn die senden uns diese Vorschläge ein.
Über 3000 solche Einsendungen gab es bis Ende Dezember. Es waren damit deutlich mehr als 2023, da wurden rund 2300 Vorschläge eingeschickt. Viele Begriffe landen mehrfach auf dem Tisch der Jury. Und die fragt dann, verstößt ein Begriff gegen die Menschenwürde? Greift er die Regeln der Demokratie an? Diskriminiert er bestimmte gesellschaftliche Gruppen? Oder wird der Begriff euphemistisch benutzt, beschönigt oder verschleiert er also einen Sachverhalt? Das war beim Unwort des Jahres 2023 der Fall. Das lautete Remigration, ein Wort, das die AfD auch im Deutschen Bundestag verwendet hat.
Die Lösung lautet Remigration, millionenfache Remigration.
Wir brauchen die wirkliche, tatsächliche Rückführung, die komplette Abschiebung. Wir brauchen, meine Damen und Herren, endlich die wirkliche Remigration.
Die Unwort-Jury urteilte, dass das Wort rechtsextremistisches Gedankengut verschleiert. Denn im Klartext bedeutet es die massenweise Deportation auch deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Immer wieder wird die Aktion auch kritisiert, sagt Konstanze Spieß.
Wir bekommen natürlich oft gesagt, dass wir die Sprachpolizei seien. Wir sehen uns aber nicht als solche, denn wir schreiben nicht vor, wie Sprachgebrauch zu sein hat, sondern wir legen Prinzipien, Verfahrensweisen und Strategien offen. Und darin sehen wir auch unsere Aufgabe. Also wir haben eine kritische Funktion, eine aufklärerische Funktion. Und wenn wir diese Prinzipien, Verfahren, Mechanismen, Strategien offengelegt haben, kann jede und jeder ja selbst entscheiden, wie er sprechen oder wie sie sprechen möchte.
Auch eine weitere Kritik will Konstanze Spieß nicht stehen lassen. Die nämlich, dass ihre Aktion Unwörter erst bekannt macht.
Das kann man natürlich positiv oder negativ bewerten. Manchmal ist es besser, man weiß, welche Strategien verwendet werden und das Wort wird dadurch bekannt, als dass es versteckt bleibt und nicht offensichtlich ist, wie Ausdrücke verwendet werden. Also wir sehen uns da schon auch in dieser Ambivalenz mit unserer Aktion, aber dennoch halten wir das Ziel der aufklärerischen Arbeit für bedeutender.
Und so greift die Jury jedes Jahr aufs Neue die aktuellen politisch-gesellschaftlichen Debatten auf. Unwort 2022 war Klimaterroristen. Die Jury befand, damit werden Klimaaktivisten kriminalisiert und diffamiert. Das Unwort 2021 wiederum war Pushback, ein englischer Begriff, der laut Jury das Zurückdrängen von Migranten an den europäischen Außengrenzen beschönigt.
Es ist ein lange eingeübtes Ritual. Immer zu Beginn des Jahres wird ein Unwort des vergangenen Jahres gekürt und das wird heute im Verlauf des Tages bekannt gegeben. Ab 9 Uhr rechnen wir damit. Eine unabhängige und ehrenamtlich arbeitende Jury aus 4 Sprachwissenschaftlern und einer Journalistin wählen das Unwort des Jahres aus und zwar nach Einsendungen aus der Bevölkerung. Seit 1991 macht die Universität Marburg damit auf unangemessene Formen des öffentlichen Sprachgebrauchs aufmerksam und will damit die Sprachreflexion und Sprachsensibilität in der Bevölkerung fördern. Lange in der Jury war Nina Janich, Professorin für deutsche Linguistik an der TU Darmstadt. Auch sie kennt das Unwort des Jahres noch nicht. Ich habe sie vorhin gefragt, wie läuft das denn? Wie entscheidet die Jury, wie entscheidet sie sich für ein Unwort? Wie wird da debattiert?
Also Sie haben ja Sie schon und auch der Nachrichtensprecher darauf hingewiesen, dass erstens die Vorschläge alle aus der Bevölkerung kommen. Das heißt, es kommt eigentlich sehr selten vor, dass von der Jury selber mal was eingeschickt wird. Und wir haben es damals immer so gehalten in Darmstadt, dass wir im Vorfeld jedes Jurymitglied ein paar Favoriten abgeben konnte. Mhm. Also aus diesen Listen, die ein bisschen vorsortiert sind in, das Missverständnisse trifft nicht auf unsere Kriterien zu oder ist nicht richtig aktuell oder hatten wir schon oder so. Und dann hat man sozusagen eine Art Shortlist, mit der man dann diskutiert. Das heißt, wir haben immer 20 Wörter ungefähr so diskutiert und dann wird geredet, bis man sich geeinigt hat, manchmal noch nachrecherchiert. Wir haben ja inzwischen häufig auch Einsendungen aus der Bevölkerung mit sehr schönen und sehr klugen Begründungen. Mhm. Manchmal fehlen Belege, wer hat es eigentlich wann gesagt und so. Aber wir würden immer eben gucken, sind Kriterien erfüllt, wie eben, dass es diffamierend ist, dass es verschleiernd und irreführend ist oder eben gegen Menschenwürde oder Demokratie verstößt. Aber es ist wirklich eine Konsensfindung. Wir müssen ja dann alle oder auch die jetzige Jury müssen alle so dahinter stehen, dass sie dann eben in Interviews erklären können, warum dieses Wort und warum kein anderes. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch die Kolleginnen und Kollegen in Marburg sozusagen konsensorientiert diskutieren und sich halt einigen müssen.
Lange diskutiert haben. Mit Sicherheit, es kamen fast 3000 Vorschläge in diesem Jahr. In den vergangenen Jahren hießen die Unworte des Jahres Remigration, Klimaterroristen, Pushback oder auch Anti-Abschiebeindustrie. Da ist Ihnen auch schon vorgeworfen worden, wie eine Sprachpolizei zu agieren. Glauben Sie, das ist eine berechtigte Kritik?
Wenn man sich dieses Archiv der Unwörter anguckt, dann sieht man, dass es schon Verschiebungen gibt. Dass wir früher, also auch in der Zeit, bevor ich dazu gestoßen bin, dass es zum Beispiel sehr viel Wörter aus dem Wirtschaftsbereich ging, wenn es um Abbau von Personal ging und so weiter. Und dass wir auch zum Beispiel links geprägte Unwörter eigentlich hatten, wie Gutmensch beispielsweise, was ja mal auf dem Platz 2 und dann nochmal 2015 Platz 1 war. Mhm. Oder auch Wörter, die gar nicht eindeutig Lagern zuzuordnen sind. Mein Lieblingswort ist ja mal alternativlos, weil man daran gut erklären kann, dass ein Wort nur ein Unwort wird dadurch, wie man es gebraucht. Weil das Wort alternativlos ist natürlich nicht per se eins. Und das wurde aber dann auch von allen Parteien benutzt, um Diskussionen abzuwürgen und zu meinen, man wäre nicht mehr begründungspflichtig. Also das ist das eine, dass der Vorwurf nicht grundsätzlich trifft, aber natürlich in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren sehr viel dann, was rechtsgeprägten Wörtern stammt. Das war immer eine Abwägungssache eben in dieser Diskussion. Was sind die Wörter, die uns am dramatischsten vorkamen? Ganz oft kommen Wörter aus dem Tierschutz. Mhm. Und die sind natürlich auch ganz oft Unwörter, also keine Frage. Aber wenn es sozusagen darum geht, wird negativ über Tiere gesprochen oder auch verhüllend vor allem über Tiere und Tierleid gesprochen oder über Menschen, dann haben bei uns damals fast immer, also eigentlich immer die Menschen gewonnen. Und dann ist es eben so, dass tatsächlich Tendenz dahin geht, dass es immer stärker dass sozusagen aus sehr rechten Lagern oder rechtsextremen Lagern tatsächlich Ausdrücke kommen, die sowas von Menschen verachten sind oder die womöglich eine nationalsozialistische Vergangenheit haben, dass wir das Gefühl hatten, das muss man eben immer wieder sagen.
Ja, wenn ein Unwort dann gewählt ist, dann wird es ja auch immer wieder gesagt. Alle berichten darüber, man debattiert. Erreichen Sie damit nicht genau das Gegenteil von dem, was mit dem Unwort eigentlich erreicht werden soll?
Das ist auch ein häufiger Vorwurf. Also ich bin natürlich Linguistin. Ich würde sagen, der Unterschied ist, dass ob man es in einer politischen Debatte sagt oder ob man es zitiert. Wenn Sie jetzt darüber reden, dann die nächsten Tage, was das Unwort war, verwenden Sie es eigentlich mit Anführungsstrichen. Das heißt, Sie reden über das Wort und nicht verwenden das Wort, um eine bestimmte politische Position durchzudrücken. Und das ist der Unterschied. Aber es stimmt natürlich, dass die Wörter deswegen nicht verschwinden aus der Sprache, sondern wir wollen ja aber auch, das ist ja aber auch kein Zensurvorgang, sondern es geht darum, aufmerksam zu machen, hört mal, was ihr sagt oder hört mal, was die sagen und überlegt, ob das eigentlich so ist, wie wir miteinander reden wollen. Und ich glaube, das einzige Wort, was wirklich dann nicht mehr verwendet wurde, ist Dönermorde. Da war die Reaktion tatsächlich auch von, vor allem von Journalistinnen und Journalisten, das war mir so gar nicht bewusst, oh Gott, ich habe das auch mal verwendet und so. Und da ist man ja dann übergegangen und hat es dann NSU-Morde genannt. Und also das gibt es auch, aber das ist eher selten.
HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
In Frage kommen Formulierungen, die aus Sicht der Jury gegen Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstoßen, die gesellschaftliche Gruppen diskriminieren, die euphemistisch, verschleiernd oder irreführend sind. Rund 3000 Vorschläge wurden dafür eingereicht. Georg Schwarte hat sich vorab im Bundestag umgehört, wie die Sprache sich dort verändert hat.
Politik und Sprache, ein weites Feld, oder wie es der Urvater der Vogelschiss-Erzählung, Alexander Gauland, einst sagte, ein Korridor, den seine AfD sprachlich half zu weiten.
Endlich tritt jemand auf, also eine Partei, die den Korridor des Sagbaren in vielen Fragen ausgeweitet hat.
Der Korridor des Sagbaren, er ist sehr weit geworden. Der Weg vom Unwort hinein in den normalen Wortschatz. Extremisten halfen und helfen, ihn zu verkürzen. Remigration. 2023 war es das Unwort des Jahres. Seit Samstag steht es im Wahlprogramm einer Partei, die laut Deutschland-Trend heute auf 20% aller Stimmen käme.
Wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration.
Da jubeln die AfD-Anhänger Alice Weidel zu, weil es dann eben künftig so heißt, Remigration. Sprache und Politik. Längst ist das auch eine Geschichte der Verrohung.
Wir haben es mit einer fatalen Verrohung der politischen Sprache und der Umgangsformen zu tun. Und dort, wo Sprache verroht, verrohen Umgangsformen. Und dort, wo Umgangsformen verrohen, geschehen politische Anschläge.
Warnte einst Friedrich Merz. Damals hatte die Entgrenzung schleichend begonnen mit kleinen Schritten, sagte einmal die Grüne Claudia Roth.
Entgrenzung, Entgrenzung von Sprache, Entgrenzung von Umgangsformen.
Aber die Entgrenzung von Sprache in der Politik lässt sich längst nicht mehr von gekürten Unwörtern einschüchtern. Pushback, Klimaterroristen, das Unwort Gutmensch aus dem Jahr 2015, fast rührend heute in Zeiten, da ein fraktionsloser Bundestagsabgeordneter namens Matthias Helfferich in NRW auf Platz 6 der AfD-Landesliste für die Bundestagswahl steht. Einer, der nach den Morden von Magdeburg diese Sprache wählte.
Diese migrantischen Mörder, diese importierten Schlachtergesellen sind Bestien und ich werde nicht aufhören zu fordern. Raus mit diesen Bestien!
Bestien. Aber was genau ist ein Unwort? Auf der Shortlist dieses Mal auch ein wortschöpfender Verteidigungsminister namens Pistorius, der das hier erfand.
Wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
Kriegstüchtig, für die einen übergriffiger Militaristenjargon, für den Politikwissenschaftler Christian Mölling nur notwendige Provokation.
Es ist im gesellschaftlichen Kontext eine Zumutung, aber ich finde nicht, dass es ein Unwort ist. Es beschreibt in einer wahrscheinlich zu grellen Klarheit für viele Menschen, was tatsächlich die Voraussetzungen sind, um in Europa weiterhin sicher leben zu können.
Was ist ein Unwort? Was Provokation? Was Entgleisung? Der D-Day der FDP? Auch dieser D-Day steht heute als Kandidat für das Unwort. Ein Ampel aus Drehbuch als D-Day-Szenario. Der SPD-Politiker Mützenich, einer, der Wert auf angemessene Sprache legt, nahm hier empört Anstoß.
D-Day. Sich aus einer Regierung herauszustehlen, ist das eine. Aber die Befreiung vom deutschen Faschismus damit in Verbindung zu bringen, schämen Sie sich eigentlich nicht dafür, der Kollege Lindner.
Sprache und Politik, der Korridor des Sagbaren, jedenfalls nie war er weiter als heute, wenn Sie wieder das Unwort des Jahres verkünden.
Das Unwort des Jahres 2024 wird heute veröffentlicht. Ein Wort, das meist aus der politischen Debatte stammt, wie Remigration im vergangenen Jahr oder die Klimaterroristen im Jahr davor. Die Jury zum Unwort des Jahres, die zum großen Teil aus Sprachwissenschaftlern der Uni Marburg besteht, will allerdings nicht in politische Debatten eingreifen, sondern auf unangemessene oder diffamierende Worte aufmerksam machen. Das Unwort des Jahres soll zum Nachdenken anregen, wie wir Sprache benutzen. Und deshalb wollen wir unsere Sprachnutzung genauer betrachten. Das habe ich getan mit dem Kognitionspsychologen Christian Stöcker von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Ich habe ihn gefragt, ist nach Ihrer Beobachtung die Sprache in der Politik insgesamt rauer geworden? Wird mehr beleidigt und angegriffen als früher?
Ich glaube schon, dass das ist empirisch ein bisschen schwierig nachzuweisen, aber ich glaube schon, dass der Umgangston insgesamt schärfer geworden ist. Es wurde auch früher schon in der Politik gelegentlich mal hingehauen, aber dieses permanente Dauerrauschen, das sich gegenseitig anpöbelns, hat in meiner Wahrnehmung nach schon zugenommen und das hat, glaube ich, auch einfach was mit der politischen Gesamtsituation zu tun und natürlich auch mit den sozialen Medien.
Aber früher waren da so Leute wie Wehner oder Strauß, die auch nicht gerade zimperlich in ihren Attacken auf den politischen Gegner waren. Oder auch dieser berühmte Spruch von Joschka Fischer, dem Grünen damals, nachdem ihn der Bundestagspräsident wegen persönlicher Beleidigungen des Plenarsaals verwiesen hatte. Da hat er gesagt, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch mit Verlaub. Wie steht das da im Vergleich zu heute, wo ja vor allem der AfD vorgeworfen wird, sie habe den Ton verschärft?
Naja, also ich glaube, das ist relativ diagnostisch, dass man sich an diesen Spruch von Wehner, den viele Leute, die heutzutage so Radio hören, vielleicht gar nicht mehr kennen, noch erinnert. Also das waren eben tatsächlich so einzelne und dadurch auch sehr auffällige Ereignisse. Also gut, Wehner war jetzt ein extremer Charakter, der auch sonst das eine oder andere aus heutiger Sicht ziemlich extreme getan hat. Da wurde ja auch mal jemand verdroschen. Aber das waren Einzelfälle. Und heutzutage ist es so, dass ich glaube, der politische Diskurs im Ganzen, insbesondere der, der über die sozialen Medien ausgetragen wird, der ist oft hämisch. Ja, es wird auch in Kampagnen, wird der politische Gegner oft in einer Art und Weise diskreditiert und angegriffen, wie man das früher nicht in dieser Breite und vor allem in dieser Frequenz erlebt hat.
Gibt es einen besonderen AfD-Ton?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, ja. Also bei der AfD ist ja so die Kombination aus permanenter Aggression und gleichzeitig permanent beleidigt sein. Also man ist sozusagen selbst, fühlt sich ständig zum Opfer gemacht und ist auf der anderen Seite aber jederzeit bereit, im Prinzip eigentlich immer mit so einem hämischen Grundton ganz grundsätzlich über alle anderen zu sprechen. Und alle anderen ist dabei ganz wichtig, weil da Stichwort Altparteien oder Systemmedien und so, ja, es ist ja immer bei der AfD, ist ja immer wir gegen alle anderen und das rechtfertigt eben auch einen besonderen Level an Aggression, der früher in so einem demokratischen Diskurs, wo theoretisch jeder mit jedem hätte koalieren können, eben nicht ganz so ausgeprägt war.
Politiker, die für ihre Ausdrücke und Beschimpfungen kritisiert werden, beklagen dann manchmal, da würde die Meinungsfreiheit beschnitten. Man dürfe in diesem Land nicht alles sagen. Greift dieser Vorwurf?
Naja, also es gibt einen Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Höflichkeit, ne, und Anstand. Also es gibt ganz viele Dinge, die nicht justiziabel sind, aber trotzdem unverschämt. Und früher hätte man halt gesagt, das ist unverschämt, wenn du dich so ausdrückst, hast du keine Manieren. Ja, dann wird dadurch nicht die Meinungsfreiheit eingeschränkt, sondern man kriegt halt Gegenwind. Und Gegenwind ist was anderes als Zensur oder Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Begriffe oder Worte können Menschen ja überzeugen, können Debatten lenken, können einbeziehend wirken oder ausgrenzend. Macht sich Politik das manipulative Wirken von Worten mehr zu eigen als früher?
Ich weiß nicht, ob mehr als früher, also wenn man sich so die Unwörter der letzten 30 Jahre mal so anguckt, ja, dann sind sehr viele davon, ich würde sagen, das durchgehende Thema ist so Menschenrechtsverletzungen verharmlosen. Oder das Leid von Menschen, die Schutz suchen, verharmlosen. Ja, Sozialtourismus, Anti-Abschiebe-Industrie, Umvolkung, Rückführungspatenschaften, Pushback, Sozialtourismus, Sozialklimbim und so weiter, Remigration. Ganz, ganz viele sind Euphemismen dafür, Menschen nicht zu helfen, die Hilfe brauchen. Und das ist jetzt nicht neu, sondern das gibt's schon relativ lang. Es gibt nur immer wieder neues Vokabular für das Gleiche. Man weiß, dass das eigentlich sich nicht gehört und mit einem christlichen Menschenbild schwer vereinbar ist, beispielsweise Leute ertrinken zu lassen. Aber wenn man solche Wörter benutzt, mit denen man sozusagen diejenigen abwertet, die Schutz suchen, dann fällt es möglicherweise den anderen etwas leichter, einem zuzustimmen.
Und wie würden Sie diese Unwortauswahl dann bewerten? Kann die Benennung eines Unwortes Leute wirklich zum Nachdenken bewegen? Oder ist das ein überflüssig erhobener Zeigefinger in einer Welt, in der sowieso schon zu viele Worte gebrandmarkt werden?
Naja, das Unwort, würde ich sagen, als Institution hat er ja, dadurch, dass es eine lange Tradition hat, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich bin sicher, dass die Leute, die diese Unworte geprägt haben oder im Mund führen, das als unzulässigen erhobenen Zeigefinger empfinden. Es ist immer so, dass die Kritisierten ungern kritisiert werden. Aber die anderen, glaube ich, treten unter Umständen vielleicht, wenn sie nicht sowieso schon der gleichen Meinung sind wie die Kritisierten, doch nochmal drüber nach, ob das eigentlich wirklich angemessen ist.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.